Der Friede und die Gnade dessen, der da war und der da kommt und der da ist, der sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, wir haben es gerade im Gesang gehört, das Drama im Hof. Das Drama im Hof, Petrus und Jesus und viele drumherum. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte von fern. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Der war auch mit ihm. Und er leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer an und sprach: Du bist auch einer von denen. Und Petrus sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigt es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm. Er ist auch ein Galiläer. Petrus sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte. Tränen. Bitterlich. Liebe Gemeinde, wenn die Knie schwach werden und die Kräfte wegrutschen und wenn der Mut davon schwimmt und auf der Zunge das richtige Wort fehlt, dann will man nur noch von der Bildfläche verschwinden, denn alle Blicke sind nur noch auf sie gerichtet, waffenscharf. Was kann man dann noch machen? Noch nie erlebt? Wirklich? Dann gehören Sie wahrscheinlich zu den Ausnahmeerscheinungen oder haben Sie es schon viel zu oft erlebt und lange darauf herumgekaut? Das kann ich mir vorstellen. Es gibt dunkle Tage und es gibt schwere Nächte. Die sind erschreckend mächtiger als wir selbst. Sie lassen uns in die Knie gehen, unter aller Augen. Aber vielleicht wachsen wir auch an ihnen, in Weisheit, in Einsicht, in Demut. Lukas erzählt davon, erzählt behutsamer als die anderen Evangelisten von Angst und Verrat und von Versagen und von Scham. Und dabei wird er sehr ehrlich, dort, wo es weh tut, aber der Reihe nach. In der westlichen Oberstadt Jerusalems haben sie Jesus in nächtlichen Gewahrsam genommen. Es wird eine Verhandlung geben am nächsten Tag. Das Ergebnis wird wohl schon feststehen, denn wenn ein Imperium zuschlägt, wenn Imperien zuschlagen, dann geht's nicht um Gerechtigkeit und Recht. Es geht um demonstrierte Macht, toxisch, gewaltvoll, tödlich, erschreckend, brutal und aktuell. Vor dem Haus, in dem Jesus festgehalten wird, brennt ein Feuer. In lichtloser Zeit wärmen sich die Wartenden der Nacht daran. Man geht drumherum und hin und her und man reibt sich in der Nähe der Flammen die Hände. Und man ahnt, es stehen noch düstere Stunden aus. So, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Sie surren durch die Luft wie Drohnen, die Zeichen der unguten Zeit. Man weiß ja, Despoten beseitigen alles und jeden, der ihnen nicht in ihre Machtspiele passt. Wer nicht pariert, wird gehängt, vergiftet, vom Fensterbrett gestoßen, im Straflager zu Tode geprügelt. Despoten entfalten hinter ihren blendenden Fassaden nur für eines Kreativität. Im Töten dessen, was oder wer ihnen zu nahe, zu gefährlich werden könnte. Und hier im nächtlichen Hof, da spüren die Hände, die Menschen, wie ihnen nicht nur die Hände, wie ihnen auch die Gedanken klamm werden. Ja, da werden auch einige unter ihnen sein, die den ganz großen Skandal in Echtzeit erwarten. Und einer ist dabei, der kennt den in Gewahrsam genommenen aus nächster Nähe. Petrus. Aber der hält sich auf Abstand, jetzt. Steht schreckstarr am Rand. Die bleierne Müdigkeit, die ihn im Garten Gethsemane noch vor Stunden fest im Griff hatte, die ist nun nackter Sorge gewichen. Um sich selbst vielleicht auch. Ein Albtraum diese Nacht. Leise verflucht Petrus den vielleicht hellen Schein des Feuers, als ihn, den dann doch etwas näher ans Feuer gerückten, eine Frau im flackernden Rot erkennt. Das ist einer von den Anhängern. Petrus weist alles von sich. Es muss eine Verwechslung sein. Die Nacht schreitet voran, das Feuer lodert. In Petrus lodern Furcht und Chaos. Kannst dir noch selber helfen? Das jagt ihm durch den Kopf und direkt angesprochen, du bist doch auch einer von denen, schüttelt Petrus wieder den Kopf. Ich doch nicht. Und die Wangen glühen ihm. Wovon? Minuten schleppen sich, es wird eine Stunde und ein Dritter fragt, du bist einer von ihnen, du sprichst die Sprache von denen, die aus Galiläa kommen. Da kommt ihr doch alle her, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was du redest. Petrus hält dagegen. Aber er ist kaum fertig mit seinen Worten, da fällt ihm der Hahn ins Wort. Das Grauen des Tages. Galizinium. Momente des ersten Hahnenschreis. Und wie zu hören ist der Gockel. Gellend in den Ohren des Mannes, der auch mal so gegockelt hat, vollmundig. Ich gehe mit dir in Folterkeller und Gefängnisse und in den Tod. Noch gar nicht lange her. Bald geht das Morgenlicht auf über dem Horror, über dem inneren und dem äußeren Terror. Immer wieder geht das Morgenlicht auf über dem Terror, auch über denjenigen, die terrorisiert werden, die nur ahnen können, dass das Morgenlicht aufgeht, weil sie festgeschlossen sind hinter Straflagertüren, in blutnassen Folterkellern, in Minsk und Teheran oder in Hamas-Bunkern. Aber da ist Petrus nicht. Er steht im Freien, wenn auch erschöpft, wenn auch ratlos und zitternd. Von hier aus könnte er noch verschwinden. Sollte er? Was für eine Qual. Da sieht sich einer regelrecht selbst beim Wegducken zu. Da hören wir einem dabei zu, wie er sich fragt, was kann ich denn schon noch ausrichten? So gut wie nichts. Ich muss doch schauen, dass ich nicht selbst unter die Räder komme. Dann ist mir und meiner Familie ja auch nicht geholfen. Liebe Geschwister, wer in Regimen von Willkürherrschaft gelebt hat, kennt diesen Gedanken und kennt das Kreisen darum. Die Frauen, die aus dem Iran geflüchtet sind, in unseren Gemeinden aufgenommen, sie kreisen darum. Was bedeutet das für die zurückgebliebene Familie? Waren sie diejenigen, die sich weggeduckt haben? Und wo wird sich das Regime austoben? Aber für Petrus ist es noch eine andere Frage. Nie hat ihm die mehr zu schaffen gemacht als in diesem Moment. Wofür das alles? Lohnt es sich, so in den Widerspruch zu den Machthabern der Zeit zu gehen, wenn sich ohnehin nichts bessert? Lohnt es sich, die Stirn zu bieten, das eine Plakat hochzuhalten, die eine Blume niederzulegen, öffentlich den Protest mit ein paar mutigen anderen herauszuschreien, die Revolution zu starten, den Aufstand zu proben, mitten auf dem Platz, um dann womöglich selbst hinter Gittern zu verschwinden? Eiskalter Zweifel nimmt Petrus in die Zange. Es könnte alles umsonst gewesen sein. Denn sie erfüllen sich ja doch nicht die wunderbaren Jesus-Versprechen. Die neue Welt hat schon begonnen, der Frieden hat schon begonnen unter euch, die neue Zeit hat schon begonnen, Zeichen und Wunder könnt ihr doch schon erkennen. Das Brot reicht für alle. Dagegen Neid und Gier und Ressourcenkriege und Kränkungen, aus denen blinde Wut erwächst und um sich schlägt, all das wird ins Leere laufen. Selig, wer glaubt und vertraut und baut. Ach was. Nichts mehr spürt Petrus von all dem. Und er wäre so bereit gewesen, das Größere zu lieben, mehr als sich selbst. Aber jetzt zerfallen alle Bereitschaft und Hoffnung wie Asche unter dem Feuer, das sich langsam aufzehrt. Stattdessen nehmen die Dinge weiter ihren gewalttätigen Lauf. Wenn nichts geschieht, dann wird sein Revolutionär der Liebe, dann wird Jesus dort landen, wo kein Hahn mehr nach ihm kräht. Wer also greift jetzt und riskiert dabei, selbst über die Klinge zu springen, nach der Klinge? Und da erkennt Petrus, in Bruchteilen von Sekunden, da erkennt er ihn. Jesus schaut zu ihm herüber. Er wendet sich um. Er schaut zu ihm. Was für ein Blick. Darin steckt das ganze Evangelium dieses Sonntags. Ein Blick, nicht befremdet, nicht aus toten Augen, nicht enttäuscht, nicht resigniert, ganz anders. Und es ist Petrus, als ob Jesu Augen in diesem Wimpernschlag der Ewigkeit alles in ihm sehen können. Unmaskiert, aber nicht schutzlos. Sehen diese flammernde Panik, das Wegducken, die erloschene Zuversicht, die nackte Sprachlosigkeit. Ein Augenaufschlag des Erkennens. Ein Blick, der alles versteht und ihn doch nicht überführt. Jesus ist nicht gekommen, um zu überführen, um zu durchschauen. Nein, seine Augen sagen anderes. Das allein zählt für Lukas. Dieser Blickkontakt zwischen Jesus und Petrus. Ein Funken, eine Verbindung, ein Verstehen. Ich sehe dich, Petrus. Ich sehe deinen Schmerz über dich selbst, wie dein felsenfester Ehrgeiz zu Feigheit wurde. Ich werde nicht darüber richten. Du bist dir ja selbst der härteste Richter. Dein eigener Abgrund, in den ich dich nicht stoßen werde. Ein Anhalten in den Augen des je anderen. Hinsehen, ansehen. Gerade dort, wo andere mit kalten, leeren Blicken übereinander hinwegsehen, wo sie nur noch starren. Ohne dass Lukas das schreiben muss, sagt er es. Die Klarheit dieses Augenblicks auf der Stufe zum neuen Tag, die bringt alles in ein anderes Licht. Und Petrus geht in diesem Augenblick auf, was so lange schon sichtbar war. Wo ich am stärksten sein wollte, war ich am schwächsten, auch in dieser Nacht. Wie habe ich mich auf meine Kraft mehr verlassen als auf dich, Jesus? Wie lächerlich waren all die großen gehaltenen, ich kann das schon reden, von gestern. Deren Haltbarkeit war kürzer als ein Hahnenkikeriki auf dem Misthaufen. Petrus ahnt es. Es reicht nicht hin zu sagen, nimm wenigstens meinen guten Willen als meine Tat. Dadurch wird es nicht einfach gut, werden die Umstände nicht einfach mildernd. Wie konnte ich? Wahrscheinlich möchte sich Petrus zwischen dem gerade gespreiztem Größenwahn und nun peinlicher Versagensangst für immer an diesem einen Blick festhalten. Ich sehe dich. Ich sehe dich ganz und gar. Wie wunderbar. Und ich könnte verstehen, wenn Petrus flehen würde, wo mich jetzt nichts mehr hält, Jesus, da soll dein Blick mich halten. Jetzt nicht loslassen. Liebe Geschwister, wann sind Sie das letzte Mal so angesehen worden? Ein Blick, der versteht, ohne Worte. Ein Blick, der nicht vertuscht, der nicht relativiert, aber der auch nicht vernichtet. Zuwendung pur. Es gibt Blicke, die mein Versagen nicht übersehen, aber anders hinsehen und mich noch unter der Asche erkennen können, mit allem, was zu mir gehört. Das ist das frohmachende Zwischenhoch dieses Sonntags. Wir können darauf schauen, so angeschaut zu werden, sodass wir nicht unter den Blicken des anderen vor Scham im Loch versinken und verschwinden möchten, so schwer das auch ist, auszuhalten mit mir und meiner Entscheidung, meinem Versäumten zu leben, meine dunkle Seite gezeigt zu bekommen, worauf ich gerne verzichtet hätte. Wem würde ein solcher Blick nicht nahe gehen, nicht nachgehen? Und weil es Petrus nahe geht, mit sich selbst und seiner Geschichte weiterleben zu müssen und doch diesen haltenden Blick Jesu an sich zu tragen, weil ihm das nahe geht, geht er weg, heißt es. Er muss abtauchen für eine Weile, eintauchen in die eigenen Reuetränen. Sind da Anteile von Selbstmitleid? Vielleicht. Anteile von Scham? Bestimmt. Es gibt aber eine Scham, die dich nicht vernichtet, die dir die Kraft lässt zu erkennen, was war. Dass die eigenen Ideale zu verfehlen kein Todesurteil für dich, für dein Selbstbewusstsein, für deine Würde ist. Eine Scham, die dir, so bitter sie ist, trotzdem die Luft lässt, neu anzufangen. Lukas weiß das. Petrus erfährt das. Und er wird sich unter den Blicken des Auferstandenen wenig später wundern. Er wird sich wundern, denn auch Hasenfüße folgen der Spur des Lebens. Mehr als das. Dreimal wird der Auferstandene Jesus ihn, den schwach gewordenen, fragen: Liebst du mich? Und dreimal wird Petrus antworten. Wir kennen die Antwort. Und wir kennen den Auftrag, der dann Petrus erwartet. Verantwortung statt Rücktritt. Auftrag statt Aufgeben. Sichtbar werden gegen die Todesmächte. Tja, der Auferstandene, der entwickelt sein Personal so gänzlich anders, als die Welt es tut. Diese Welt mit ihren Stäben, die sie so gern über den anderen und über sich bricht. Aber noch richtet sie nach ihren Maßstäben. Noch werden bittere Tränen geweint, fallen auf die Erde wie unscheinbare kleine Weizenkörner. Schwach. Noch bangen wir, was daraus werden soll. Noch. Aber es wird schon sichtbar. Wir stehen mit Blick Richtung Osten, Blick Richtung Ostern. Wir warten auf das erste Rosa des Tages am Himmel, auf die Hoffnungskraft des Lebens, das aufsteht aus der Erde, auf den, der kommt und unser Friede ist und Frieden bringt. Ein Frieden, der höher ist als alle weltliche Vernunft ermessen kann. Der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.